Für die Predigt hören wir Worte aus dem ersten Petrusbrief. Petrus schreibt dort an die Gemeinden in Galatien im ersten Kapitel: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr in Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird, Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Herr Christus, wir bitten dich, segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wiedergeboren, das können wir als Überschrift über diese Predigt nehmen, über diesen Sonntag. Ich habe vorher noch nicht verraten, wie er heißt, Quasimodo Geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Wiedergeboren. Seid ihr wiedergeboren? Wiedergeborene Christen? Ich weiß, so eine Frage erwartet man eher nicht in einer lutherischen Gemeinde vom Prediger. Das ist eine Frage, die eher in Christen, Charismatikern oder evangelikaler Prägung gestellt wird. Und dann meint man damit ungefähr Folgendes: Dann bist du ein richtiger, ernsthafter Christ, entschieden für Jesus und bibeltreu, nicht so lau wie die meisten anderen im Land. Das hat einiges Richtiges an sich, aber es trifft nicht den Kern dessen, was die Bibel über Wiedergeburt sagt. Denn wenn man diese Frage lutherischen Christen stellt, die einen guten biblischen Unterricht genossen haben, die sich gut in der Bibel auskennen, dann werdet ihr antworten: Natürlich bin ich wiedergeboren. Ich bin doch getauft. Die Stelle, die wir gerade gehört haben, 1. Petrus, das ist eine der wenigen Bibelstellen, in denen der Begriff Wiedergeburt tatsächlich explizit vorkommt. Und der Sonntag, wie gesagt, heute, der heißt wie die neugeborenen Kinder, Quasimodo Geniti. Da wollen wir uns diesen Begriff der Wiedergeburt einmal näher angucken, unter die Lupe nehmen, um ihn von der Bibel her besser verstehen zu können. Lassen wir die Vorsilbe wieder erstmal weg. Konzentrieren uns auf das Wort geboren. Da denken wir natürlich sofort an Geburt, an Gebären, denken an werdende Mütter, wir denken an Kreissäle. Damit werden wir allerdings dem biblischen Wort hier für geboren nicht ganz gerecht. Denn für diesen natürlichen Aspekt, das körperliche Gebären, da verwendet die Bibel ein anderes Wort. Das Wort, was hier steht, das in wiedergeboren steckt, das bedeutet eher allgemein hervorgebracht. Genau auf Griechisch. Es lenkt den Blick eher auf den Vater als auf die Mutter. Das wird in der Bibel dann auch manchmal mit Zeugen übersetzt, also wenn es auf Deutsch übersetzt wird. Zum Beispiel in Geschlechtsregistern. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder und so weiter. Und da geht es eben nicht so sehr um die Sexualität, um den geschlechtlichen Akt der Zeugung, sondern es geht um die Vaterschaft. Es geht sozusagen um die Familienzugehörigkeit. Da müssen wir uns ganz in biblische Sichtweise der Familie hineinversetzen und zu der Zeit, wo sie aufgeschrieben wurde. Wenn ein Mann eine Frau heiratete, wurde sie dadurch Mitglied in seiner Familie. Und die Nachkommen aus dieser Ehe waren dann eben Nachkommen für diese Familie. Sie erbten auch in dieser Familie. Außer wenn ein weiblicher Nachkomme durch Heirat dann Mitglied in einer anderen Familie wurde. Geboren im biblischen Sinn bedeutet hier also, dass ein Mensch als Nachkomme eines bestimmten Vaters das Licht der Welt erblickt und dadurch ein Mitglied einer bestimmten Familie war. Und das brauchen wir für den sozusagen im Hintergrund, wenn wir verstehen wollen, was heißt wiedergeboren. Gott hat zunächst mal alle Menschen geschaffen. Er hat also alle hervorgebracht. Darum nennen wir ihn ja auch Vater im Himmel. Aber der Mensch hat sich leider losgesagt vom himmlischen Vater durch die Sünde. Adam und Eva zuerst und dann alle Nachkommen von Adam und Eva. Alle Menschen haben sozusagen von Natur aus erstmal diese göttliche Familie verlassen. Aber, Gott sei Dank, ist der himmlische Vater barmherzig und hat seine Menschenkinder immer noch lieb. Und das ist ja das, was Jesus macht, dass er alles daran setzt, um die verlorenen Söhne und Töchter wieder zurückzugewinnen in die Familie, für seine Familie. Und das hat Jesus auch bewerkstelligt und in die Tat umgesetzt. Sämtliche menschliche Schuld, alles, was uns von Gott trennt, hat Jesus gesühnt. Nicht nur ein bisschen, sondern alles. Die Frucht der Erlösung, die lässt uns Gott immer wieder zusprechen in seinem Wort, im Evangelium. Und in der Bibel wird uns das so vor Augen geführt, dass der himmlische Vater uns für einen Neuanfang gewissermaßen noch einmal erschafft, noch einmal neu hervorbringt, dass er uns abermals geistlich zeugt, dass er uns geistlich wiedergeboren werden lässt. Und so können wir, wie Petrus hier schreibt, genauso Gott loben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Er will uns wieder in seine Familie haben. Deswegen eine geistliche Wiedergeburt, die nötig war. Denn der Epheserbrief sagt, so von Natur aus, da wart ihr tot in euren Sünden, in euren Übertretungen. Und so braucht es eine neue geistliche Geburt, die Gott hervorbringt, die Gott bewerkstelligt durch seinen Geist. Petrus schreibt im Weiteren auch, dann im ersten Kapitel, wodurch wir wiedergeboren sind. Ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Johannes schreibt in der Vorrede seines Evangeliums, diejenigen, die Christus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und Jakobus schreibt, Gott hat uns geboren, nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, also das Evangelium. Wir halten also fest, die Wiedergeburt ist ein geistliches Schöpfungshandeln des himmlischen Vaters. Und der Mensch, der kann da von sich aus nichts dazu beitragen. Er wird einfach geboren. Das ist ja bei der physischen, bei der natürlichen, körperlichen Geburt auch so. Man wird geboren, passiv. Und so ist es im Geistlichen auch. Man wird wiedergeboren. Gott bewirkt das durch das Evangelium. Und Gott macht uns wieder zu einem Kind in seiner Familie. Ein Kind und Erbe. Ein Erbe von Gottes Reich. Ein Erbe, der darf dann das haben, was seine Vorfahren, seine Eltern für ihn erworben haben. Und so dürfen wir geistlich erben als Kinder Gottes, dass wir in seiner Gemeinschaft stehen, dass wir uns auf den Himmel freuen dürfen, ja, dass wir jetzt schon in Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater sind. Gott stellt diesen Zustand also wieder her, dass wir seine Kinder sein können, ein Zustand, den der Mensch durch seine Sünde selbst kaputt gemacht hatte. Und Petrus beschreibt hier eben auch ganz knapp, knackig, wie das geschieht. Wie kann das sein, dass wir wiedergeboren sind? Weil Jesus uns erlöst hat, aus seiner Gnade, nicht durch unser eigenes Verdienst, aus seiner Gnade. Petrus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Barmherzigkeit, die steckt hinter allem, was Jesus tut. Er erbarmt sich über uns. Und er lebt, er ist auferstanden. Weil die Wiedergeburt durch Gottes Wort geschieht, setzt sie damit ein, dass die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium, ins Leben eines Menschen tritt. Wenn wir uns jetzt zunächst mal uns erwachsene Menschen vorstellen, dann kann das bei einer Predigt geschehen, dann kann es bei einer Bibellese geschehen, das kann durch ein Gespräch mit einem christlichen Freund geschehen. Und bei kleinen Kindern, bei Säuglingen, kann das auch in der Taufe geschehen. Wenn diese gute Nachricht auf fruchtbaren Boden fällt, dann kommt der Mensch zum Glauben. Und dann haben wir auch die Berichte in der Bibel, dass auch Erwachsene sich sogleich taufen lassen, wenn sie zum Glauben kommen. Die Taufe ist nichts anderes als eine besondere Form von Gottes Wort. Gott verkündigt einem Menschen durch die Taufe: Deine Sünden sind jetzt abgewaschen. Dir gilt Jesu Kreuzestod und seine Auferstehung. Darum beginnt ein neues Leben für dich durch Jesus. Jesus wollte, dass die Taufe am Anfang eines Christenlebens steht. Im Missionsbefehl hat er gesagt: Macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft und alles halten lehrt, was ich euch befohlen habe. Und die Apostelgeschichte enthält viele Beispiele dafür, wie Menschen vom Evangelium angerührt werden und sich sogleich taufen lassen und ihre Angehörigen gleich mit und das ganze Haus, auch die kleinen Kinder, auch die Säuglinge. Weil sie wollen, dass sie durch Gottes Wort ebenfalls wiedergeboren werden. Und so können wir aus der Bibel sagen, dass Gottes Wiedergeburt mit der Taufe ihren Anfang nimmt. Und so nennt es der Apostel Paulus auch in Titus Brief. Er nennt die Taufe das Bad der Wiedergeburt. Jesus selbst spricht ja davon in Johannes 3, dass ein Mensch neu geboren werden muss aus Wasser und Geist durch die Taufe, um in Gottes Reich zu kommen. Die Taufe, ein wunderbares Geschenk Gottes, der Ankerpunkt: Das ist meine Wiedergeburt. Ja, ich gehöre zu Gottes Familie. Was Jesus am Kreuz getan hat, gilt mir. Hat er für mich getan. Und so ist die Taufe die Wiedergeburt. Und das heißt aber nicht, dass dieses Geschehen mit der Taufe in einem Augenblick abgeschlossen und erledigt ist. Niemand kann sagen, zu dem und dem Zeitpunkt hat mich Gott wiedergeboren und jetzt ist es erledigt. Sondern das Handeln Gottes an uns, das geht das ganze Leben weiter. Wir haben die Taufe als Ankerpunkt, ja, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Aber nun leben als Christen, das ist ein beständiges Werden, ein beständiges Handeln Gottes an uns. So geht sozusagen die Wiedergeburt weiter. Weil Gott die Wiedergeburt durch das Evangelium wirkt, können wir sagen, die Wiedergeburt setzt sich fort, geht weiter, solange ein Mensch unter Gottes Wort lebt. Das ist sozusagen ein lebenslanger Prozess mit dem Ankerpunkt der Taufe. Und wir können die natürliche Entstehung eines Menschen da als Vergleich heranziehen, als Bild sozusagen. Die Zeugung, dann das ist sozusagen die schon das Werden des Menschen, das ist schon eine Person. Aber dann wächst er erst mal 9 Monate heran im Mutterleib und dann kommt die Geburt. Das ist sozusagen auch ein längerer Prozess. Der Mensch ist ab Zeitpunkt der Zeugung ganz Mensch und ganz Person. Aber dann entwickelt er sich weiter. Und so ist es mit der Wiedergeburt auch. Das ist ein lebenslanger Prozess, das wird uns auch aus den Worten deutlich, die Petrus hier schreibt. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hoffnung wohin? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Ein paar Verse weiter. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Taufe als Beginn und Ankerpunkt mit dem Ziel der Seelenseligkeit. Und interessant ist, dass Jesus das Wort Wiedergeburt tatsächlich auch mal verwendet in Matthäus 19, wenn es um die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag geht. Da sieht Jesus das sozusagen auch zusammen, diesen Prozess von er wird ein Kind Gottes und er kommt dann am Ziel an. Am jüngsten Tag kommt die Wiedergeburt ans Ziel, die in der Taufe angefangen hat. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, dass Christsein in dieser Welt quasi ein Unterwegssein ist, eine Reise zum herrlichen Ziel. Und dadurch in uns auch ein Werden, ein Prozess. Das Christsein, das ist fest, aber das als Christleben, das ist ein Prozess. So hat es Luther einmal formuliert: Das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern ein fromm werden. Nicht gesund sein, sondern ein gesund werden. Nicht sein, sondern werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber im Gang und Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es blüht und glänzt noch nicht alles, es bessert sich aber alles. Und unser lutherisches Bekenntnis in der Konkordienformel lehrt, die verdorbene menschliche Natur muss und kann allein durch des Heiligen Geistes Wiedergeburt und Erneuerung geheilt werden. Was jedoch in diesem Leben nur angefangen, aber erst in jenem Leben vollkommen sein wird. Und das zu wissen und zu glauben, ist ungeheuer tröstlich. Wenn ich mich als Christ beim Sündigen ertappe, dann brauche ich nicht zu denken, oh, jetzt ist alles aus. jetzt habe ich meine Wiedergeburt verspielt, sondern ich darf Buße tun, ich darf umkehren und in die Taufgnade zurückkriechen. Wenn mich schwere Glaubenszweifel plagen, wenn mich großes Leid niederdrückt, dann brauche ich nicht verzweifelt auszurufen, jetzt hat mich Gott im Stich gelassen, sondern dann weiß ich, ich bin ja noch unterwegs. Gott arbeitet an mir mit diesem großen Werk der Wiedergeburt. Und da gehören die Anfechtungen und das Leid dazu, das Kreuz, wie es Jesus sagt. Damit mein Glaube sich bewährt und stärker aus solchen Prüfungen hervorgeht. Und so tröstet auch der Apostel Petrus die Christen hier in unserem Bibelabschnitt. Er schreibt, ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer gefunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Wenn verunreinigtes Gold stark erhitzt wird, dann kann man es im flüssigen Zustand leicht von fremden Stoffen trennen. Das nennt man läutern. Und so, sagt es die Bibel hier und an anderen Stellen, läutert Gott den Glauben durch manches Leiden, manche Anfechtung. Das sollte uns nicht überraschen. Aber wir dürfen immer wieder klar sehen, das gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Dass wir Gottes Kinder sind durch Jesu Erlösung, das steht fest. Und ich habe meine Taufe als Ankerpunkt und Gewissheit dafür. Aber als Christ leben, das ist ein Prozess, in dem mich Gott führt, in dem ich lernen werde und in dem er mich verändern wird. Liebe Brüder und Schwestern, ich komme zur Anfangsfrage zurück. Seid ihr wiedergeboren? Und ich gebe mit euch und für euch die Antwort, ja. Und Gott arbeitet weiterhin an uns in diesem neuen Leben. Amen.